Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. In unserem Sachbuchmagazin geht es heute um Geschichten aus der DDR, über die DDR, aus einer untergegangenen Gesellschaft. Das sind Geschichten, die sind vergessen worden oder auch verdrängt worden. Und das sind Geschichten, na, von denen werden Sie teils noch nie gehört haben, versprochen. Stellen Sie sich mal drei Szenen vor. Erstens, kennen Sie die Geschichte von dem DDR-Diplomaten, der damals nach New York geflogen ist, zu den Vereinten Nationen, um da die DDR abzumelden, sein eigenes Land, und der dann für die abgemeldete DDR nicht mal eine Quittung bekommen hat. Zweite Szene, der Schauspieler Ulrich Mühe, der steht vor seinem Nachwendebuchregal und versucht sich selber zu erklären, welchen Platz da drin eigentlich zum Beispiel Christa Wolf noch haben darf. Und dritte Szene, Günter Kunert, der Lyriker, der erzählt von dem Zettel am Briefkasten, er möge sich doch bitte zur Klärung eines Sachverhalts bereithalten, so ein Zettel, der dafür sorgt, dass die Nachbarn nicht mehr mit ihm reden. Solche Szenen, authentische Szenen, das sind Geschichten einer untergegangenen Gesellschaft, die die Sternreporterin Birgit Lahan aufgeschrieben hat und die wir jetzt lesen können in dem Buch »Als endete an der Grenze die Welt«. Guten Tag, Frau Lahan.
Ja, guten Tag, Herr Pansel.
Ich habe jetzt drei stichwortartig kurz genannt, dieser vielen, vielen Geschichten. Haben Sie eine eigene Lieblingsgeschichte in dem Buch?
Ach, was heißt Lieblingsgeschichte? Also, was ich immer toll gefunden habe, das war, dass ich mit Ute Mahler, mit der Fotografin aus dem Osten, die ich sehr früh kennengelernt habe und mit der ich glaube, das kann man wirklich sagen, eine sehr frühe, sehr vergnügte Wiedervereinigung war, mit der ich 20 Jahre zusammengearbeitet habe. Ja, insofern habe ich mit ihr vor allem vergnügliche Dinge erlebt. Aber ja, also was ist schön, wenn man mit Günter Kunert sprechen konnte. Immer ein hohes Vergnügen. Wenn ich an mein letztes Telefonat mit ihm denke, 90. Geburtstag, ich gratuliere ihm und sage ihm nur, ich habe gerade Ihr neues Buch gekauft. Ach, Sie waren das? Ich meine, dann ist man doch sofort mitten im Gespräch. Was haben wir für schöne Telefonate geführt? Ah.
Toll ist aber auch tatsächlich, was Ute Mahler, die Sie genannt haben, alles beisteuert. Also viele Bilder sind von ihr und Sie widmen ihr auch eigene Texte nochmal. Ja. Die hat ja in der DDR Modefotografie gemacht und das ist einigermaßen aberwitzig, weil quasi die Modefotografie keine echte Modefotografie sein durfte.
Nein, natürlich nicht.
Ja, also sie spottete, es gab so einen sozialistischen 5 Jahre Plan und die Fotos hätten so auszusehen, dass sie keine Wünsche wecken. Wie hat die das gelöst?
Ja, selbstverständlich. Es sollten keine Wünsche geweckt werden, wenn sie nach Potsdam gefahren ist und da unter Palmen fotografieren wollte.
Sans Souci.
Also da haben die einen Schock gekriegt.
Wovor hatten die Angst? Was war der Schock?
Ja, das sah nach Italien aus.
Und dann wären die Leute auf Reisewünsche gekommen.
Das war verpönt. Da gehörte man nicht hin.
Ich lese auch, dass Ihnen Ute Mahler erzählt, dass zum Beispiel im Hintergrund dieser Modefotos auf gar keinen Fall auch nur ein alter Trabi stehen durfte. Warum das denn?
Ja, weil einfach die Lieferzeiten zu lange waren.
Auch das hätte Wünsche geweckt. An diese Szene musste ich denken in einem anderen Porträt. Das ist das Porträt von Schorlemmer, Friedrich Schorlemmer. Ja. Da ist nämlich auf dem Foto im Hintergrund ein alter Trabi zu sehen. Und den kennen wir jetzt als Pfarrer, Bürgerrechtler aus Wittenberg. Erfahren aber bei Ihnen auch Dinge neben all den politischen ganz andere. Nämlich, dass der die alten Trabis kennt, aber Sie sind mit dem auf Lesereise unterwegs. Und was passiert?
Ja, dass er gerne mit unserem Auto fahren wollte.
Was war das für eins?
Oh nee, das war ein tolles Auto.
Ein Audi 100. Steht im
ein
Buch,
Audi 100, richtig, ja.
Dann haben Sie ihn ans Steuer gelassen?
Ja, er ist gleich losgedampft. Es hat ihm so ein Vergnügen gemacht. Aber es war einfach auch Spaß, mit ihm unterwegs zu sein. Also die Offenheit, die ich wirklich gehabt habe, die ich bei Ute gehabt habe, auch die ich bei meinen ganzen Gesprächspartnern immer gehabt habe, und das war einfach großartig. Aber ich meine, wenn Sie Schorlemmer sagen und wenn ich dann natürlich darüber nachdenke, wie auch die Staatssicherheit ihn drangsaliert hat, da gibt es ja eine Szene, die ich nie vergessen werde. Also es klingelt an der Tür, sein Vater macht auf und da steht ein Flüchtling. Und er möchte gerne ein paar Tage untergebracht werden, weil er nicht weiß, ob jetzt seine Route die richtige sei. Und der Vater schickt ihn sofort wieder weg. Und sein Sohn ist entsetzt. Der Vater ist ja auch Pfarrer. Und da sagt er ihm nur, das war ein Stasi-Spitzel. Der wollte bei uns hören, wie wir denken. Und von dem Augenblick an wurde ja auch er von der Stasi umzingelt, muss man sagen.
Bei aller Leichtigkeit ihrer Texte schimmert das ja immer durch. Die Stasi,
ja,
diese allgegenwärtige
Dank, das
Zersetzung,
sein.
Das wird sehr deutlich, nicht nur in diesem Porträt von Schorlemmert, sondern zum Beispiel auch der Schauspieler Ulrich Mühe. Ich habe das vorhin schon gesagt, wenn Sie den dann treffen, ein paar Tage nach dem Mauerfall in der neuen Wohnung im Berliner Nikolaiviertel, im neuen Armani und eben mit diesem Bücherregal. Was mache ich denn jetzt mit Anna Segers und Christa Wolf? Und das finde ich so spannend, weil diese Frage, wie gehe ich um mit meiner Vergangenheit? Wie gehe ich um mit meinem Land und eben mit den Menschen, die mich verraten haben? Die zieht sich ja durch. Und da ist Ulrich Mühe. Ich habe das als erstaunlich versöhnlich erlebt. Wie erleben Sie das?
Ja, da haben Sie recht. Vor allem, natürlich, man möchte ja auch seine Vergangenheit nicht so schrecklich in Erinnerung haben mögen. Ja, das ist klar. Auf der anderen Seite ist natürlich Mühe auch aus der Provinz gekommen. Und als ich ihn ja fragte, woran er wirklich fest geglaubt habe, sagte er, na, an den Antifaschismus. Ich sag, Mühe, haben Sie wirklich nicht gewusst, wie viele Faschisten es in der DDR gegeben hat? Nein, sagte er, habe ich nicht. Aber die schlimmste Zeit, also die Zeit bei der Armee, die war für ihn so verheerend. Und da ist er ja nicht der Einzige. Thomas Brasch zum Beispiel, der hat unendlich gelitten unter dieser Zeit. Der hat seinen Vater, der ja stellvertretender Kulturminister war, der hat den angefleht, ihn da rauszuholen. Nein, er musste bleiben. Mhm. Und dann musste Mühe mit der Kalaschnikow an die Mauer. Und immer diese panische Angst, hoffentlich flieht keiner. Mhm. Und schießt er dann? Ich sage, um Himmels Willen, wie haben Sie das ausgehalten? Er sagt, überhaupt nicht. Er ist krank geworden, Magengeschwür gekriegt.
Diese bitteren Töne ziehen sich durch die Porträts hindurch, auch wenn dann Günter Kuhner zum Beispiel, der Lyriker, Ihnen schon 2 Jahre nach dem Mauerfall sagt, seine ehemaligen Mitbürger würden jetzt schon die DDR als gestohlene Heimat betrachten.
Ja.
Heute, ein paar Jahrzehnte später, geben Sie ihm da recht?
Das gibt es natürlich immer noch. Und die Aufarbeitung, weder in der braunen Diktatur und in der folgenden, in der roten Diktatur, sind, wie es Ines Geipel ja in ihrem glänzenden Buch beschreibt, die ist nie aufgearbeitet worden.
Mein Bruder, der Osten und der Hass, meinen Sie dieses Buch?
Ja.
Birgit Lahn, sie hat ein Buch geschrieben, Als endete an der Grenze die Welt. Und das sind Geschichten aus einer untergegangenen Gesellschaft, aus der DDR eben. Ja, wie war das, dass Sie als Sternreporterin aus dem Westen in den Osten kamen? Ich glaube, heute würde man Ihnen wahrscheinlich mit viel Skepsis begegnen und sagen, na, Sie mit Ihrer Westbrille. Wie war das damals?
Ja, heute sicherlich mehr. Also da hätte ich sicherlich große Schwierigkeiten heute. Aber ich will nicht sagen, dass es nur Ute Mahler war, die natürlich als Ostdeutsche mir einen großen Vorsprung hatte und vor allem viele, viele Leute kannte. Aber ich bilde mir auch ein, dass ich mit den Leuten gut umgegangen bin. Und ich habe keine Vorurteile gehabt. Ich war ja immer nur wahnsinnig gespannt auf das, was sie erzählen. Und zum Beispiel meine Geschichte mit Ibrahim Böhme, der ja einer der größten Spitzel gewesen ist, der mit Willy Brandt den Wahlkampf gemacht hat und ja nach der verlorenen Volkskammerwahl, der ersten freien Volkskammerwahl, wurde er ja seit 20 Jahren als Spitzel aufgedeckt. Und ich habe dann ja eine große Reportage mit ihm für den Stern gemacht. Und da muss ich sagen, da habe ich natürlich die Möglichkeit gehabt, all die Bürgerrechtler kennenzulernen. Also Jürgen Fuchs und Bärbel Bohley und Poppes. Und ich war immer gerne gesehen. Wenn ich mit meinen Geschichten fertig war, konnte ich klingeln bei ihnen, abends, spät. Wir haben bis in die Nacht hineingesessen und diskutiert. Also ich bin mit vielen befreundet gewesen damals.
Mein Eindruck ist auch bei den Texten, so wie ich sie lese, dass Sie eben auch bei den ganzen gebrochenen Biografien ja durchaus hartnäckig nachfragen. Es ist ja nicht so, dass Sie die schonen.
Nein,
aber nicht urteilen, nicht verurteilen. Ist das so das Geheimnis von guten Reportagen?
Nein, wie käme ich dazu? Was mich wirklich immer interessiert hat, warum? Und also eine Geschichte, die habe ich merkwürdig in Erinnerung. Das war, als ich die ganzen Verratenen von Böhme befragt habe. Die haben mir eine Frau genannt, die sagten, die weiß so viel und die möchte Ihnen gerne was sagen. Die habe ich besucht. Und ich merkte, dass sie immer verschwiegener wurde. Ich habe sie dann gefragt, sagen Sie, stört es Sie, dass ich aus dem Westen bin? Nein, sagt sie, aber wenn bei uns jemand zu viel fragte, war er von der Stasi.
Das
und
prägt.
Nach meinem Buch von Böhme sagte mir Jürgen Fuchs einen Satz, den ich nie vergessen werde und der mich eigentlich erschreckt hat. Er sagte, wissen Sie, Sie waren für ihn wie ein Führungsoffizier. Wenn das Tonband lief, dann redete er.
Frau Lahn, abschließend, wenn wir jetzt das Buch zuschlagen, gibt es einen davon, den Sie oder die Sie gern nochmal wieder treffen würden, um die Geschichte noch weiterzuschreiben?
Ja, natürlich vor allem die, die es nicht mehr gibt. Also Jürgen Fuchs ist so früh gestorben. Und ich hatte beispielsweise bei den Dingen, die Sie gleich am Anfang zitiert hatten, bei den Botschaftern,
die bei den Vereinten Nationen ihr eigenes Land abgemeldet haben.
Genau. Die hätte ich gerne anschließend nochmal, weil die ja, ich meine, die hatten einen tollen Job, ja. Aber hinterher, da haben sie Würstchen verkauft und einige haben überhaupt nichts mehr machen können. Und mit denen hätte ich später gerne nochmal, das habe ich, 2019 war das, und da habe ich nochmal durchgegoogelt, sie waren alle tot. Die hätte ich gerne nochmal gesprochen, weil sie mir auch sagten, wir haben alle ähnlich gedacht, aber wir haben nie miteinander so geredet. Und das ist das, was immer wieder auftaucht. Also das habe ich von Joachim Gauck gehört, der mir mal sagte, der Spruch war, fürchte dich, passe dich an, dann wird es dir gut gehen. Noch schlimmer haben wir es im Grunde genommen bei Albert Camus, konnten wir es lesen, Belagerungszustand, wo die Pest ja die Schreckensherrschaft übernimmt. Da kommt der Satz vor, ich bringe euch das Schweigen und die Ordnung. Und das ist genau das, was Ulbricht aus Moskau mitgebracht hat. Das Schweigen und die Ordnung.
Birgit Lahn im Deutschlandfunk Kultur. Die Sternreporterin hat das Buch geschrieben, als endete an der Grenze die Welt. Geschichten einer untergegangenen Gesellschaft. Das kostet 27 € und erscheint bei Dietz ab Montag im Buchhandel. Vielen Dank, Frau Lahn.
Ich bitte Sie, war mir ein Vergnügen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Was eigentlich noch genau übrig ist von der DDR, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, das wollen wir heute genauer wissen. Und deshalb ist jetzt der Schriftsteller Marco Martin zu Gast. Heute erscheint nämlich sein Buch über das Verschwinden und Entdecken der Kultur des Ostens. Guten Tag, Martin.
Ja, guten Tag.
Wir kennen Sie ja eigentlich als einen Schriftsteller, der um die Welt reist. Israel interessiert Sie, aktuell Hongkong. Das letzte Jahr, dann waren Sie nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse mit einem politischen Reportagebuch aus Kuba. Das Haus in Habana hieß das. Lang in Paris gelebt und jetzt plötzlich zurück nach Deutschland, Ostdeutschland, in die Jugend, in die DDR mit diesem Buch Die verdrängte Zeit. Was hat Sie denn da getrieben?
Was mich getrieben hat, war die Frage des Verlegers, ob ich nicht Interesse hätte an einem Buch, das nochmal im Rückblick die Kultur des Ostens beschreibt, wobei ich natürlich dann gleich modesterweise geantwortet habe, ich bin kein Experte für die Kultur. Und was ich dann gemacht habe, war ein Buch zu schreiben, ohne die Absicht, eine Gegengeschichte, eine Alternativgeschichte oder gar einen neuen Kanon vorzustellen, sondern mit einer, ich hoffe, unideologischen Lust an der Neugierde, vergessene Bücher, Songs, Filme wieder ins Gedächtnis zurückzubringen. Und zwar ohne dieses nostalgisch auftrumpfende, aber auch ohne dieses suffisant im Nachhinein abwertende. Ich hoffe, das ist mir gelungen.
Es ist, was Sie da versammelt haben, ein ziemlich wilder Ritt, würde ich sagen, durch die DDR lange vor Ihrer Geburt, 1970 sind Sie geboren, bis in die Gegenwart letztlich. Der Rahmen oder wie so ein roter Faden ist eigentlich so ein Treffen mit Freunden Anfang dieses Jahres, also Anfang 2020 in so einem Haus an einem Berliner See. Was war das für ein Treffen?
Das war ein Treffen mit Leuten, mit denen ich zum Teil befreundet bin, zum Teil bekannt bin, Leuten, die noch dazugestoßen sind. Und dann am Abend im Wintergarten war dann die Frage, 30 Jahre, was bleibt von der DDR-Literatur oder von DDR-Film? Und jeder erinnerte sich auf seine Weise, subjektiv. Und was mich daran interessiert hat, war keine himmelstürzende Erkenntnis, aber doch eine Erkenntnis, dass es den Osten überhaupt nicht gibt, sondern dass es eine Vielzahl von Erinnerungen gibt, von Zugängen. Und jedes Mal, wenn vom Osten gesprochen wird und sich Menschen anheischig machen, den Osten zu erklären als Stimme des Ostens, hat das etwas aus meiner Sicht ungeheuer Übergriffiges, was im Nachhinein noch homogenisiert, was während des ganzen Bestehens heterogen war, volle Brüche, volle Differenzen, wo der Westen erstmal gar keine Rolle spielte.
In diesem Wintergarten sitzen also Ostdeutsche und Westdeutsche, muss man dazu sagen.
Und verschiedene Generationen.
Und verschiedene Generationen, also quasi auch ein paar Gesamtdeutsche mit dabei. Und es ist fast ein bisschen erstaunlich, wie dann plötzlich auch Trennlinien aufploppen. Das geht erstmal los mit Jugendbüchern. Die einen haben Karl May gelesen.
Die einen haben Karl May gelesen und die anderen haben Lieselotte Welskopf-Henrich gelesen. Und nach 30 Jahren ist es, glaube ich, an der Zeit, das eine nicht mehr gegen das andere aufrechnen zu müssen. Ohnehin ist ja dann eine Generation entstanden, die überhaupt nichts mehr gelesen hat und bei jedem Buch dann sagt, aha. Und wichtig war für mich, an den Osten zu erinnern, auch in seinen Teilen, wo er eben nicht ideologisch war, nicht dissidentisch, aber gleichzeitig nicht parteikonform. Und diese, Sie hatten es erwähnt, diese Indianerbücher von Lieselotte Welskopf-Henrich.
Die Söhne der großen Bären.
Die Söhne der großen Bären wären ein Augenöffner, weil sie erzählen von der Landnahme der Weißen gegenüber den, früher sagte man Indianer, heute würde man Native Americans sagen. Und es ist keinerlei Kitsch oder kulturalistische Kitsch. Es zeigt nämlich, wie die Verwerfungen innerhalb dieser Native Americans auch schon ungeheuer stark war, Ethnie gegen Ethnie. Das heißt, es ist in dem Buch eine Machtkritik, aber es ist nicht dieser kulturalistische Kitsch, den wir heute haben, die geschützten Kulturen, die man jetzt irgendwie auf ein Podest stellen muss. Das ist es nicht. Sie beschreibt en Detail, wie hier diese Kulturen überrollt wurden, aber im Inneren die Kulturen natürlich auch repressiv waren. Und das war für mich ein ungeheurer Augenöffner, wo man sagt, mein Gott, wie modern.
Das hat auf den ersten Blick so rein gar nichts mit der DDR zu tun. Warum ist das trotzdem für Sie DDR-Literatur?
Weil es in der DDR entstanden ist.
Reicht das schon? Also das ist jetzt eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. Was ist eigentlich DDR-Literatur? Ist es das, was man in der Schule lesen musste? Ist es das, was man nicht lesen durfte? Oder was ist DDR-Literatur?
Ja, ich glaube, das, was man in der Schule lesen musste, das war das, was man nicht erinnern braucht. Ich glaube, die Bücher von Willy Predel, die Gedichte von Helmut Preisler, sind jetzt nicht diejenigen, die in irgendeiner Art Kanon, außer in den Kanon der schlechten Machthaberliteratur hineinpassen. Es sind Bücher, die in der DDR erschienen sind, Jugendbücher und natürlich dann aber auch die Bücher derjenigen, die man heute als prominente DDR-Autorin sieht und die Bücher derjenigen, die heute zu Unrecht vergessen sind, weil sie ausgebürgert wurden oder weil sie in der DDR nicht publizieren durften.
Das ist dann auch eine Szene, die Sie beschreiben. Wie gesagt, 1970 sind Sie geboren. Sie sind im Mai 1989 dann aus der DDR ausgereist. Ja. Und dann kurz darauf, die DDR liegt im Sterben, der Schriftstellerverband der DDR liegt auch im Sterben. Und Sie als junger Mann knien in Berlin-Friedrichstraße in diesem Bürogebäude vom Schriftstellerverband und wühlen in den Kisten, was aussortiert wird. Da sind wir jetzt wieder bei diesem Verdrängen, Aussortieren. Was haben Sie da gesucht oder was haben Sie gefunden?
Ja, ich bin im Sommer 1990 nochmal zurück in jenes Land, was es schon halb gar nicht mehr gab, weil ich glaube, ich hatte noch eine Rechnung offen. Ich wollte noch sehen, wie verabschiedet sich das Land während dessen Existenz so viel Verdrängung, so viel Lügen, so viel Repression gewesen ist. Und ich habe in diesen Kartons da rumgesucht und da war natürlich nichts von der Literatur, die damals in der DDR erschienen ist und die heute noch lesbar ist. Ich denke an die Romane von Jurek Becker, ich denke an die Gedichte von Sarah Kirsch, die dann nach 1977, als Sarah Kirsch aus der DDR weggegangen ist, nicht mehr erscheinen konnten. Also ganz zuletzt, am Ende der DDR, kam dann noch ein kleiner Gedichtband von Sarah Kirsch wieder heraus. Das heißt, was mich interessiert hat, waren die Bruchlinien, die Linien des Verdrängens und eines Verdrängens bis heute. Ich glaube, auch wenn man den Namen Müller sagt, ist sofort im Gedächtnis Heiner Müller, der große, antigisierende Kommunismus, Dechiffrierer, also die ganzen großen Männer, Sandkastenspiele, die Revolution, das Blut, das Opfer etc.
Sie lieben aber seine Frau.
Und ich bin von den Gedichten seiner Frau hin und weg. Inge Müller hat Anfang der 60er Jahre Selbstmord begangen. Und in ihren Gedichten ist das Individuum in ein Recht gesetzt. Also das Individuum, das Fragile, das Fragende, das skeptische Individuum, während ihr Mann natürlich dann mit seinen Kollektivfantasien realisiert hat in Ost und natürlich auch im Westen. Und ich frage mich, ob die Westhuldigung von Autoren wie Heiner Müller oder Volker Braun oder Christa Wolf nicht auch etwas über den westdeutschen reduzierten Blick sagt, in dem Sinne, dass man sich an dieser Art Schreiben delektiert hat und das ganz toll fand, aber gleichzeitig überhaupt nicht daran gedacht hatte, auch nur eine Sekunde in dieser DDR leben zu wollen. Und aus diesem Grund war es für mich wichtig, auch noch ein bisschen eine andere Perspektive aufzuzeigen.
Untersuchen Sie also nach vergessenen kulturellen Schätzen? Wir reden die ganze Zeit nur über Bücher. Sie sprechen auch ganz viel über Filme und über Musik. Aber wenn wir kurz noch bei den Büchern bleiben, da schreiben Sie an einer Stelle so ein bisschen spöttisch, wir fragen uns dann heute immer, was kann uns das denn heute noch sagen? Warum soll ich mich eigentlich daran erinnern? Und diese Frage, die bezeichnen Sie als narzisstisch. Aber wenn Sie dann mal was wirklich loben, wie zum Beispiel auch die Romane von Jürgen Fuchs, dann loben Sie das deswegen, weil Sie meinen, naja, wer das heute liest, der kann nicht mit den Achseln einfach nur zucken, wenn heute die Gleichaltrigen wieder von Identitätsverlust und, jetzt zitiere ich Sie, dem angeblich Verweichlichenden der liberalen Demokratie schwadronieren. Das heißt, da beziehen Sie schon auch die Bedeutung aus dem, was es uns heute sagt.
Beides. Was mich immer skeptisch macht, ist der alleinige Blick, wo man sagt, ist das jetzt aktuell? Also diesen Aktualisierungsfetisch der Literatur, dem bin ich skeptisch gegenüber. Aber natürlich ist es eine legitime Frage zu sagen, was sagen uns diese Bücher heute noch? Und wenn wir über ostdeutsche Mentalitäten sprechen, sind viele dieser Bücher, ich denke auch an die frühen Bücher von Christoph Hein, Der fremde Freund, sehr wohl Augenöffner, um zu zeigen, wie funktionierte eine durch und durch neurotische Gesellschaft. Denn es war eine durch und durch neurotische Gesellschaft. Und viele von den Schriftstellern, die dann nach 1989 so eine Art Phantomschmerz spürten, hatten zu DDR-Zeiten schon ganz klar beschrieben, was für ein vermurkster Staat, aber auch was für eine vermurkste, traumatisierte und traumatisierende Gesellschaft das war. Ich glaube, dieser Blick, nicht zurück in Zorn, aber ein Blick zurück in Genauigkeit, könnte uns auch heute helfen, nicht in diese Nostalgie zu verfallen, aber auch gleichzeitig der Falle einer Ignoranz zu entkommen, die sagt, es gab ja damals gar nichts. Es gab nämlich sehr viel.
Und das ist dieser Blick zurück auf die verdrängte Zeit, so heißt das Buch von Marco Martin. Die verdrängte Zeit vom Verschwinden und Entdecken der Kultur des Ostens. Jetzt haben Sie sich also für dieses Buch, ich nehme an, monatelang mit einer alten Leselampe, einem alten Plattenspieler und einem Stapel DVDs mit alten Filmen in den Keller vergraben. Jetzt am Schluss, wenn Sie uns einfach noch sagen können, welchen Film sollen wir gucken, welchen Song hören und welches Buch lesen, was vergessen worden ist.
Oh, ich würde denken, bei einem Buch, der Roman Das Ende einer Feigheit von Jürgen Fuchs, der zeigt, wie man als Zivilist in die Menschenzurichtungsmaschinerie der NVA kommt und seelisch dann versucht zu überleben. Als Song, der Song der Bluesgruppe Renft, Frieden, das ist manchmal eine Beschreibung eines repressiven, eines Friedhofsfriedens, was auch heute, ich glaube, von Interesse ist, wenn immer gesagt wird, Frieden ist das Wichtigste. Ich glaube, das Wichtigste ist Freiheit und Fairness. Und von den Filmen, einer der DEFA-Filme, die verboten wurden und die nur erst 1990 uraufgeführt wurden, als es schon fast zu spät war, Egon Günders, Wenn du groß bist, lieber Adam, ist ein wunderbarer Film in quietschbunten LSD-Farben gedreht, der in Dresden spielt und von einem renitenten Jungen erzählt. So ein bisschen die ostdeutsche Version von Zassi in der Metro. Und ich finde es ganz wunderbar. Ja, dann haben wir es zusammen.
Drei Tipps von Marco Martin im Deutschlandfunk Kultur, damit wir die verschwundene Kultur des Ostens wiederentdecken können. Dankeschön.
Danke auch.
Wir haben über das Buch Die verdrängte Zeit von Marco Martin gesprochen. Es ist seit heute im Buchhandel für 24 Euro bei Tropen erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Beim Blick in den historischen Rückspiegel, da finde ich es manchmal ziemlich merkwürdig, wie unterschiedlich das ist, was wir da so sehen. Viele von uns, die erkennen in der DDR ganz klar einen Unrechtsstaat, was auch sonst. Andere sehen in der Rückschau dann so ein Land, das, naja, vielleicht nicht frei, aber irgendwie sozialer gewesen sei als die BRD, insbesondere in Sachen Gleichberechtigung quasi vorbildlich. Der Politikwissenschaftler Klaus Schröder, der will dieser Wiederauferstehung der DDR, wie er das nennt, der will dieser Wiederauferstehung Fakten entgegensetzen in seinem neuen Buch »Kampf der Systeme«. Ich habe jetzt Stefan Hilsberg gebeten, das Buch für uns zu lesen, weil Stefan Hilsberg diesen Kampf der Systeme hautnah miterlebt hat. Er war Mitglied der ersten frei gewählten Volkskammern der DDR 1990 und er hat auch die SPD der DDR mitbegründet. Guten Tag, Herr Hilsberg.
Hallo.
Ich nehme nochmal dieses Beispiel. Frauen waren doch in der DDR angeblich viel gleichberechtigter. Das hört man doch immer. Stimmt das gar nicht?
Ja, der Wirklichkeit wird es nicht gerecht. Die Frauenquote war deutlich höher. Also die Anzahl der beschäftigten Frauen lag bei fast 90% oder über 90%. Aber ansonsten waren sie, ganz ähnlich wie im Westen, genauso benachteiligt. Sie haben keine Leitungspositionen bekleiden können. Das waren die absoluten Ausnahmen. Und, was ich auch sehr erstaunlich fand, ihre Verdienstmöglichkeiten waren deutlich beschränkter. Also sie haben vielleicht 80% oder 70% ihrer männlichen Kollegen verdient. Und das hängt natürlich mit Teilzeitjobs und ähnlichen Sachen zusammen. Aber auch das sind Gründe, die wir in der alten Bundesrepublik genauso hatten und bis heute haben.
Was trägt Klaus Schröder noch für Fakten zusammen, die an diesem Bild der sozialen DDR kratzen?
Naja, was mich auch sehr, sehr fast überrascht hat, war die ungleiche Einkommens- und Vermögensverteilung. Da gibt es eine Kurve, die ähnelt der Westdeutschen fast aufs Haar. Also die oberen 25% der Einkommensbezieher und der Sparguthaber besaßen 70% des gesamten Vermögens. Eine solche Ungleichverteilung hätte ich als DDR-Bürger auch nicht in diesem Sinne erwartet, weil ich uns halt sozusagen als Gleiche empfand. Aber das sind ja alles Fakten, über die die DDR ja Stillschweigen bewiesen hat. Und es wird dann völlig klar, wenn ich die Privilegien sehe, es gibt Leute, die hatten bis 6.000 oder 8.000 DDR-Mark Verdienst und das hat sich dann doch ganz schön sozusagen geleppert, wie man als Berliner sagt. Was ganz schlimm ist in dem Zusammenhang, ist die hohe Armutsrate, die die DDR gehabt hat. Und das weiß Schröder nach. Also das sind ja nicht nur die Rentner, die etwa nur ein Fünftel des Durchschnittslohns verdient haben, und zwar im Schnitt, sondern wir haben eine Armutsquote gemessen an heutigen Maßstäben, die bei über 25% liegt.
Das sind ja Zahlen, die lassen wirklich nicht mehr viel übrig. Trotzdem gibt es heute diesen Eindruck, die soziale DDR und eben diese Wiederauferstehung, wie Schröder das nennt. Wie erklärt sich Klaus Schröder, dass das heute so ein Image gibt?
Also da wäre ich bei ihm nicht wirklich schlau. Also er konstatiert es und er beginnt mit Begründungen, die ich nur zum Teil nachvollziehen kann. Sie fühlen sich sozusagen nicht ernst genommen wegen mit ihren entsprechenden Biografien. Im Wesentlichen sagt er, es liege an den Ostdeutschen selbst, die das machen. Und da liegt er mit Sicherheit auch nicht ganz falsch, weil er nämlich sagt, sie hätten angepasst an das DDR-System gelebt und im Grunde genommen nicht wahrgenommen, wie sehr sie sich damit eins gemacht haben und wollten darüber nicht reden. Diese These ist nicht ganz falsch, aber sie stimmt natürlich auch nicht hundertprozentig. Das sind Brüche. Für meine Begriffe sind es Brüche, die mit der untergegangenen DDR zu tun haben. Und viele Ostdeutsche fühlten sich für meine Begriffe von den Westdeutschen in ihrer komplizierten Lebenswirklichkeit, die ja die DDR für sie bedeutet hat, einfach völlig verkannt. Also es werden Bestandsaufnahmen von Schröder gebracht, die für meine Begriffe platt sind. Also er sagt da, die Menschen hätten angepasst gelebt oder ihre gesellschaftliche Stellung hätten sie der SED verdankt. Da ist immer ein Stück was dran und trotzdem trifft es das nicht. Und eine solche These so platt geäußert, ist grundfalsch. Die Lebenswirklichkeit hat ja geheißen, dass man in diesem DDR-System mit einer totalitär herrschenden Staatspartei SED grund um sehr viel List und Schleuer aufwenden musste, um unter diesen Bedingungen für sich selbst sozialen Aufstieg und gesellschaftliches Fortkommen organisieren zu können. Da gehörte viel Witz dazu und Schleue. Und zum Teil waren sie das auch, die Ostdeutschen. Also sie haben der SED ihre Karrieren zum Teil abgetrotzt. Und ihnen das heute zum Vorwurf zu machen, das muss man sagen, kränkt die Leute. Und dieser Kränkung liegt für meine Begriffe ein Stück weit die Ursache für die Nostalgie. Aber nur ein Stück weit.
Das heißt, Sie, Herr Hilsberg, sind ja durch Ihre politische Biografie nun wirklich nicht verdächtig, irgendwie sich die DDR zurückzuwünschen, aber Sie finden trotzdem, die Fakten stimmen zwar, aber die Bewertung ist ungerecht? Verstehe ich das richtig?
Ja, die Bewertung ist ein Stück weit ungerecht. An einer Stelle muss man natürlich sagen, hat Schröder recht. Also die ehemalige SED, heutige PDS oder Linkspartei, die hat die DDR immer schön geredet. Und das hat sie natürlich auch gemacht. Wenn ich an die Ost-CDU denke, die ja ein Teil des Systems war und die dann von Kohl hochgehoben wurde zu seinem Partner, na, die reden sie sich auch schön. Also du hast große politische Kräfte, die einem verunklarten Bild über die DDR beigetragen haben. Aber das alles erklärt es noch nicht, dass die Lebenswirklichkeit in der DDR tatsächlich sehr viel schwieriger war. Die eigentliche Aufgabe für einen DDR-Bürger hat ja darin bestanden, unter den zwanghaften Bedingungen, die die DDR war, trotzdem einen vernünftigen Lebensweg für sich selber zu finden. Mich hat er in Widerstand geführt. Andere Leute hat er immerhin dazu gebracht, dass sie Musikschuldirektoren oder Klinikdirektoren werden konnten, dass sie Institute geleitet haben. Und das haben sie so gut wie möglich gemacht unter den den obwaltenden Bedingungen und zum Teil mit Leistungen, die bis heute überstehen. Und das wird einfach in ihren Augen von der westdeutschen Gesellschaft nicht anerkannt.
Wenn wir nochmal zurückspringen an Anfang, da habe ich gesagt, Klaus Schröder will dieser DDR-Verklärung Fakten entgegensetzen. Gelingt das?
Nur zum Teil. Also wenn man in der Lage ist, objektiv seine statistischen Fakten, die er wirklich gut belegen kann, auf sich wirken zu lassen, dann gelingt es. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für beispielsweise für die Schule. Also je stärker aufgeklärt wird, je stärker tatsächlich die Schulen sich mit diesem Thema beschäftigen, das weist er auch sehr gut nach, desto weniger sind die Schüler anfällig für derart nostalgische Thesen. Aber auf der anderen Seite, gerade er mit seinen platten Thesen, bedient eigentlich diese nostalgischen Stimmen noch. Das heißt, er erzeugt das, was er bekämpfen möchte.
Stefan Hilsberg im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben über das kommende Buch von dem DDR-Forscher Klaus Schröder gesprochen. Kampf der Systeme, das geteilte und wiedervereinigte Deutschland. Am Montag kommt das Buch aus der Druckerei. Es kostet 26 Euro und ist bei Olzog im Lau-Verlag erschienen. Dankeschön.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
30 Jahre nach der Wiedervereinigung, da denken ja manche in Westdeutschland, jetzt ist auch langsam mal gut mit dem Soli und mit der Sonderbehandlung für den Osten. Und in Ostdeutschland, da fühlen sich viele politisch übergangen und ignoriert. Und zack sind die gegenseitigen Kränkungen wieder da. Da wird dann wieder geredet vom Besser-Wessi und vom Jammer-Ossi. Da ist die Wiedervereinigung eigentlich nie abgeschlossen. Thomas Oberender ist Intendant der Berliner Festspiele und der hat schon viel zum Thema Transformationsprozesse gearbeitet. Und der meint offenbar, nee, das dauert noch eine ganze Weile. Jedenfalls fordert er in einem schmalen Büchlein ein Empowerment Ost, so lautet der Titel. Jonas Oxmann hat es gelesen. Warum denn 30 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch ein Empowerment Ost?
Ja, ein zentrales Thema des Buchs ist es, dass für Oberender eben die Realitäten ostdeutscher Biografien nach 89 von einer westdeutschen Erzählung kolonialisiert wurden. Das liegt zum Beispiel daran, dass es kaum eine Repräsentation ostdeutscher Erfahrung in der bundesdeutschen Kultur-, Medien- und Wissenschaftslandschaft gibt für Oberender. Das bedeutet, dass es für ihn kaum eine ostdeutsche Stimme in der Öffentlichkeit der Bundesrepublik gibt. Er verdeutlicht das an einer Anekdote, wie er einmal mit einer SPD-Ministerin aus Köln im Bundeskanzleramt zum Weltfrauentag gesprochen hat und sie fragte, warum eigentlich niemand darüber reden würde, dass es in der DDR keinen Gender Pay Gap gegeben habe. Und sie antwortete ihm, naja, es redet ja auch niemand darüber, dass es gut ist, dass der Nationalsozialismus wenigstens die Autobahn gebaut hat. Solche Vergleiche sind für Oberender tief auch in der westdeutschen Mehrheitsgesellschaft verankert und macht eigentlich ein ehrliches Sprechen über die Vergangenheit, über die positiven und schlechten Seiten nicht möglich.
Wie will er das ändern? Wie sind seine zentralen Forderungen?
Ja, Oberender geht es darum, dass er sozusagen die verschütteten Erfahrungen der Ostdeutschen freilegen möchte mit seinem Buch. Also er schreibt zum Beispiel davon, dass die Treuhandanstalt mit ihrer Privatisierungspolitik eigentlich verunmöglicht habe, dass Ostdeutschland auf eigenen Beinen stehen kann. Damals, so schreibt er, gab es viele Demonstrationen und auch Streiks gegen die Deindustrialisierung und Massenentlassungen. Und ein wichtiges Thema für ihn ist da zum Beispiel, dass es eine Opposition gab, die eigentlich einen Weg zwischen der freien Marktwirtschaft und dem autoritären Staatssozialismus gesucht habe. Und er fordert von uns, dass das Wissen nicht neutral ist, sondern auch eine Machtfrage. Und Empowerment Ost meint, dass Handlungsfähigkeit eben durch die Aufarbeitung der Vergangenheit kommt.
Ich kenne jetzt Thomas Oberender eigentlich bislang vor allem als Theatermensch. Ich habe vorhin gesagt, Intendant der Berliner Festspiele. Merkt man das dem Buch an?
Ja, ich würde sagen, man merkt es an verschiedenen Stellen. Man muss dazu sagen, dass das Buch als Dokumentation einer Veranstaltung entstanden ist, die letztes Jahr in Athen stattgefunden hat. Und Oberender hat da eine Rede oder einen Monolog gehalten über seine persönlichen Erfahrungen, ja, mit 30 Jahre Wiedervereinigung und verbindet diesen Blick aber eben mit einem, ja, gesamtgesellschaftlichen Blick auf die Transformation. Und ja, man merkt, dass er eine metaphernreiche, mitunter etwas kitschige Sprache verwendet. Zum Beispiel fühlt er sich 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, wie als hätte er sich an den frischen Seiten eines Buches geschnitten. Es blutet, aber man weiß im ersten Moment nicht, wo das Blut herkommt. Und im letzten Drittel des Buches werden eben Oberenders Erfahrungen auf einer Podiumsdiskussion diskutiert. Und ganz interessant finde ich, dass hier eine Parallele gezogen wird zwischen der ostdeutschen Erfahrung und der Erfahrung Griechenlands unter der Troika und der Austeritätspolitik. Das wird angeschnitten, aber letztlich nicht weiter ausgeführt.
Am Ende, Sie, Jonas Oxmann, kommen genauso wie Thomas Oberender aus Ostdeutschland. Der Clou ist jetzt, er ist 1966 geboren, also 5 Jahre nach dem Mauerbau. Und Sie sind 1995 geboren, 6 Jahre nach dem Mauerfall. Wie viel können Sie denn mit diesem Aufruf von Thomas Oberender anfangen?
Ja, das Buch von Oberender reiht sich ja ein in eine Fülle von Literatur der letzten Jahre, die dieses Thema anschneidet, Aufarbeitung der Wiedervereinigung. Wir denken hier nur an Petra Köppings 2018 erschienenes Buch Integriert doch erstmal uns oder Nachwendekinder von Johannes Nichelmann oder Steffen Maus Lütten Klein bei dem letzten Jahr erschienen.
Und noch eine Menge mehr, ja.
Ja, genau. Ich finde es wichtig, dass wir auf Leerstellen in unserem öffentlichen Bewusstsein aufmerksam gemacht werden. Und auch wenn ich erst in den 90ern geboren bin, spielt auch die Vergangenheit für mich noch eine Rolle. Ja, ich würde sagen, auch wenn Oberenders Buch nicht wirklich neu ist, für alle, die sich noch nicht so sehr mit der Thematik beschäftigt haben, ist es gut zu lesen, guter Einstieg. Für mich ist es aber eben auch wichtig, auf die Schattenseiten einer ostdeutschen Identitätspolitik aufmerksam zu machen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, welche Bedeutung zum Beispiel Rechtsradikalismus in der ostdeutschen Provinz hat. Und dass es letztlich eigentlich darum gehen muss, ja, die Erfahrungen der Ostdeutschen auch in einer Konfrontation mit dem Kapitalismus nach 89 eben mit anderen Leiterfahrungen vieler Menschen in anderen Regionen zu verbinden und hier eine Solidarität, eine grenzenlose Solidarität zu ermöglichen.
Jonas Oxmann über das Buch von Thomas Oberender, Empowerment Ost, wie wir zusammenwachsen. Nicht zusammenwachsen, nee, zusammenwachsen. In 2 Worten ist das geschrieben. 108 Seiten, die kosten 12 Euro und sind bei Tropen erschienen.